Deutschlandfunk, der Tag.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich war ziemlich aufgeregt hinsichtlich des Ergebnisses des Verfahrens. Durch ein kleines Versehen ist meine Aufregung etwas gesenkt worden, weil man die Entscheidung schon ein bisschen ahnt, sage ich mal.
Jo, danke Gregor Gysi für diese nette Begrüßung. Ich übernehme jetzt mal, wenn ich darf. Das kleine Versehen, von dem er gesprochen hat, war nämlich, dass ein wichtiges Urteil plötzlich vorab abrufbar war. Und da waren vermutlich nicht nur der Jura-Geek Gysi dann vergangene Nacht ein bisschen wach, um das zu lesen. Denn es ging letztendlich auch um das Schicksal von kleineren Parteien. Die haben da von einem offenen Anschlag auf sich gesprochen und von undemokratischem Verhalten. Es geht um das Wahlrecht. Die Ampel hat das reformiert. Das Bundesverfassungsgericht hat da jetzt drüber geschaut, hat heute geurteilt. Wir dröseln das Ganze mal auf. Außerdem, sag mir, wie du zur Ukraine stehst und ich sag dir, ob ich zu dir stehen werde oder nicht. So eine Bedingung hat Sarah Wagenknecht aufgestellt, und zwar für mögliche Koalitionspartner. Sie hat die Ukraine-Politik zum entscheidenden Faktor gemacht. Wie ihr Bündnis den Wahlkampf in den drei Ostländern gerade aufmischt, das hören wir dann auch. Wir kriegen Eindrücke aus Thüringen. Also zwei spannende Themen, die wir auf dem Zettel haben an diesem 30.07.2024. Ich bin Steffi Rode. Hi, hi. Der Bundestag wird immer größer und das muss aufhören. Das haben alle erkannt, das war der Plan und deshalb hat die Ampel das Wahlgesetz reformiert. Da haben sich aber die kleinen Parteien beschwert und haben gesagt, Moment mal, ihr disst uns hier quasi weg, das ist undemokratisch, was ihr macht. Das waren vor allem die Linken und die CSU, die das gesagt haben. Die haben dann mit anderen auch geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und dieses Gericht hat jetzt geurteilt und hat gesagt, na, das Gesetz, das ist eigentlich überwiegend verfassungsgemäß, aber so ein paar Punkte, da müsst ihr ran. Das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an mit Gudula Geuter. Sie ist unsere rechtspolitische Expertin beim DLF und sie kann uns das alles wunderbar erklären. Gudula, bevor wir da jetzt so ganz krass in die Details einsteigen, lass uns ganz kurz drüber sprechen, dass du heute Nacht wach warst und gearbeitet hast, weil dieses Urteil ja auf einmal verfügbar war, vorab. Wie kommt es dazu? Was ist da passiert?
Da ist ja natürlich gleich die Sorge, dass da was geleakt wurde. Das wäre wirklich schlimm für das Gericht. Das war es anscheinend nicht. Die Vorsitzende des Zweiten Senats, das ist hier der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, der entschieden hat, Doris König hat in einer Vorrede zur eigentlichen Urteilsverkündung das alles nochmal erklärt und hat mit diesem Ton angefangen.
Wir bedauern, dass es eventuell aufgrund eines technischen Fehlers möglich war, das Urteil bereits seit gestern im Internet abzurufen. Das Gericht ist gerade dabei zu prüfen, wie es dazu kommen konnte.
Das war wohl wenige Minuten lang im Internet abrufbar. Dann hat jemand die PDF-Datei runtergeladen, dann machte das die Runde und damit war es natürlich in der Welt. Auch wenn man dazu sagen muss, ein Urteil existiert erst mit der Verkündung. Formal gab es das vorher noch nicht, aber man wusste eben, was rauskommt.
Okay, aber das heißt für uns, wir haben jetzt gelernt, in Karlsruhe arbeiten vielleicht auch nur Menschen, die mal möglicherweise einen Fehler machen.
So ist es.
Machen wir mal kurz einen Recap, um zu verstehen, worüber wir hier eigentlich reden und was diese Reform genau ist. Der Bundestag hat die 2023 beschlossen, habe ich eben auch schon gesagt, um zu verhindern, dass der Bundestag immer weiter anwächst. Immer größer wird da immer mehr Leute reinkommen. Was genau ist sozusagen die Grundlage? Was wurde da beschlossen?
Das ist sozusagen das Ziel, auf das man zugegangen ist. Man hat festgestellt, in Zukunft sollen es 630 Mitglieder des Bundestages sein, die da gewählt werden. Und zwar genau 630 Mitglieder. Und so genau kann man das nur sagen, wenn Ausgleichs- und Überhangmandate wegfallen. Ausgleichs- und Überhangmandate kommen dadurch zustande, dass die Erst- und die Zweitstimme zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können und nicht so recht zusammenpassen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr so entwickelt. Hintergrund ist, je kleiner die Volksparteien werden, desto mehr läuft das auseinander. Die Zahl der Direktmandate und die Zahl der Zweitstimmen, die einer Partei zustehen. So, und damit wollte man jetzt Schluss machen. Und hat einfach gesagt, wenn Erst- und Zweitstimme nicht zusammenpassen, dann sagen wir einfach, es gibt eine Priorität und das ist die Zweitstimme. Punkt. Wenn nicht genügend Zweitstimmen da sind, dann gibt es einfach Leute, die zwar erstplatziert im Wahlkreis sind, aber trotzdem nicht in den Bundestag einziehen, weil für sie einfach kein Platz mehr da ist, weil der sich nach der Zweitstimme, der Stimme für die Partei nicht ergeben hat. Das ist die ganz grundlegende Entscheidung, die der Gesetzgeber da getroffen hat.
Und wer hatte Bauchschmerzen und hat dann geklagt?
Gegen diese Regelung hat vor allem die CSU, beigetreten ist dann die CDU, geklagt. Das ist sozusagen die Grundentscheidung, dass das Direktmandat entfällt. Das ist etwas, mit dem vor allem die Union Schwierigkeiten hat. Da geht es gar nicht unbedingt darum, dass eine Partei besser oder schlechter gestellt wird, sondern dass die Unionsparteien einfach sagen, der direkt gewählte Abgeordnete ist ganz besonders verankert in der Bevölkerung oder ähnliches und deswegen das so nicht haben wollte. Es gibt noch einen kleinen Zusatzpunkt, nämlich dass das vorher geltende Wahlrecht tatsächlich 3 von diesen Direktmandaten unausgeglichen gelassen hat. Das wäre dann tatsächlich ein Vorteil für eine Partei. Aber das ist ein Nebenpunkt. Also im Grundsatz gilt eben, die Union fand, dass tatsächlich der Erstplatzierte dann nicht in den Bundestag einzieht, sei von übel.
Und die Linke hat aber auch geklagt. Die hatte woanders Bauchschmerzen.
Ja, das ist eine ganz andere Frage. Nämlich für diese Konstruktion, die ich eben erklärt habe, gibt es eigentlich kein Direktmandat mehr. Es gibt nur noch eben die Zuteilung von den Wahlkreisplatzierten nach der Zweitstimme. Und dann hat man gesagt, weil auch die CSU gesagt hat, das ist dann alles unlogisch und so weiter, dass man eine ganz bestimmte Regelung deswegen kassiert. Und das ist die sogenannte Grundmandatsklausel. Wir haben ja eine 5%-Hürde, die für alle Parteien gleichermaßen gilt, bundesweit. Das ist wichtig, bundesweit. Und wer unter dieser 5%-Hürde bleibt, kommt normalerweise auch mit 4,9% nicht in den Bundestag. Es sei denn, so war es bisher, diese Partei erringt mindestens 3 Direktmandate.
So war das ja bei der Linken dann auch 2021 bei der Bundestagswahl, oder?
Genau, das heißt, das jetzige Parlament, da hat die Linke davon profitiert. Und der Witz hier ist, für die Linke war das wichtig, die Linke hat auch geklagt. Nun, nach der Entwicklung, die Linke genommen hat, wird das vielleicht in Zukunft nicht mehr relevant sein, das wissen wir nicht. Möglicherweise könnte es aber auch für die CSU relevant sein. Und das haben tatsächlich längere Zeit nicht alle gemerkt.
Okay, inwiefern?
Naja, es ist eine bundesweite 5%-Hürde. Und wenn man die Stimmen für die CSU bundesweit hochrechnet,
Dann sind die auch ungefähr da um die 5%?
Dann waren die immer über 5%, aber bei der letzten Wahl bei, ich glaube, 5,17, also etwa bei 5,2%. Das heißt, lass die Freien Wähler noch etwas mehr Erfolg haben oder irgendwie jemand anderen, dann rutscht die CSU unter die 5%-Marke. Und dann ist es nicht mehr so, dass nicht alle direkt gewählten Abgeordneten nicht einziehen in den Bundestag, sondern dann zieht kein einziger ein, wenn es diese Grundmandatsklausel nicht gibt. Das ist also, diese Regelung ist der Grund, warum eben auch wieder die Union, aber eben auch die Linke geklagt hat. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Es haben mehrere tausend Menschen Verfassungsbeschwerde erhoben, weil sie gesagt haben, die 5%-Hürde als solches ist ein Problem. Je mehr sich das alles aufsplittert und je mehr kleine Parteien es gibt, desto mehr Stimmen fallen auch unter den Tisch. Und haben dann gesagt, und das verschärft eben dieses neue Wahlrecht, wenn dann auch noch die Grundmandatsklausel weggefallen ist.
Und dann lass uns auf diese Entscheidung heute gucken. Du hast uns jetzt super vorbereitet. So, wo hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, sorry, also das geht so nicht, da müsst ihr nochmal neu dran?
Bei der 5%-Klausel, und zwar der 5%-Klausel, wie sie die CSU betrifft und wirklich nur die CSU. Erstmal haben die Richter nochmal gesagt, das hatten sie auch früher schon gesagt, haben das aber nochmal ausführlich begründet, die 5%-Klausel als solche ist okay. Die soll dabei helfen, dass das Parlament arbeitsfähig ist und dass nicht lauter Zersplitterung stattfindet von Leuten, die nicht mehr zusammenarbeiten. Im zweiten Schritt haben sie dann aber gesagt, naja, dieses Problem haben wir aber bei einer kleinen CSU überhaupt nicht, weil die ja eine feste Fraktionsgemeinschaft mit der CDU hat. Das heißt, wir wissen von vornherein, die beiden werden zusammenarbeiten und werben auch damit im Bundestagswahlkampf und machen auch nicht gegenseitig Konkurrenz, weil der eine nicht im Gebiet des anderen antritt und umgekehrt. Und in dieser Situation ist die 5%-Klausel zu hart. Und das müsste eigentlich nachgebessert werden. Da gäbe es verschiedene Möglichkeiten.
Wieso sagst du müsste eigentlich? Also muss das nicht direkt jetzt passieren?
Ja, das ist jetzt die Frage. Also die Richter haben gesagt, eigentlich müsste das nachgebessert werden. Aber es ist verdammt knapp. Denn es soll in gut einem Jahr gewählt werden. Nämlich, das Kabinett hat jetzt vorgeschlagen, das ist noch nicht sicher, am 28. September kommenden Jahres. Es gibt aber Regeln für gute Demokratie. Die hat unter anderem, und das ist hier das Wichtige, aufgeschrieben, die Venedig-Kommission des Europarates. Und darin steht, im Jahr vor einer Wahl sollten solche grundlegenden Regeln nicht mehr geändert werden. Das heißt, das müsste jetzt wahnsinnig schnell gehen, dass der Bundestag daran geht. Und weil das so knapp ist, haben die Richter, und das ist was ganz Normales, das passiert öfter mal, gesagt, bis zu einer Neuregelung, das heißt also jetzt für diesen Fall übersetzt, sollte es nicht klappen, dass der Gesetzgeber rechtzeitig tätig wird, gilt einfach die alte Grundmandatsklausel weiter. Sie haben gleichzeitig gesagt, dass das durchaus nicht die einzige Möglichkeit ist, die man wählen könnte. Ich hatte ja eben gesagt, es ging den Richtern eigentlich gar nicht um die Grundmandatsklausel. Es ging ihnen um diese besondere Situation der CSU in einer Fraktionsgemeinschaft. Deswegen könnte man die einfach regeln. Oder man kann auch über die Höhe der Hürde nachdenken. Man kann also sagen, vielleicht nur 3% oder so, so genau sagen das die Richter nicht, aber das wird angedeutet. Aber wie gesagt, sollte der Bundestag das nicht hinkriegen, und so zeichnet sich das ab, dass sie es gar nicht hinkriegen wollen, dann gilt eben einfach die alte Grundmandatsklausel. Das heißt, dann hätte auf jeden Fall schon mal ganz sicher die CSU kein Problem, weil die mit absoluter Sicherheit mehr als 3 Direktmandate bekommen. Und dann müsste man sehen, ob auch andere Parteien davon profitieren können.
Jetzt haben wir lange darüber geredet, sozusagen, was auch, wo das Bundesverfassungsgericht Dinge moniert hat. Aber es hat ja bestimmte Sachen auch nicht kassiert und hat gesagt, das ist okay, so wie es ist. Was ist das?
Das ist das, worüber wir eben schon gesprochen hatten, nämlich die ganz zentrale Grundentscheidung des Gesetzes, dass es okay ist, vor allem auf die Zweitstimme zu setzen. Und wichtig dabei ist, die Union hatte eben kritisiert, das ist nicht demokratisch, die Erwartungshaltung des Wählers ist eine andere, der Wähler fühlt sich nicht repräsentiert. Und hier hören wir nochmal die Vorsitzende des Zweiten Senats, Doris König, die dazu gesagt hat:
Der Gesetzgeber kann Neuerungen einführen, die dem bisherigen Wahlrecht fremd waren und Wählerinnen und Wählern ebenso wie Bewerbern und Parteien ein Umdenken abverlangen.
Also mit anderen Worten, ich kann nicht einfach sagen, das war schon immer so und deswegen muss es so bleiben.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Reaktionen aus den Parteien, auch die, die geklagt haben, haben sich zu Wort gemeldet und ich habe das Gefühl oder den Eindruck, dass alle das schon ein bisschen gelobt haben, dieses Urteil, und dann aber auch ein bisschen gemeckert. Stimmt der Eindruck?
Bei der Linkspartei, und dazu gehört hier tatsächlich auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, weil die in dem Moment der Klage noch zusammengehört haben. Bei der Linkspartei habe ich nicht so viel Meckern gehört, obwohl man ja sagen muss, dass in der Begründung das Bundesverfassungsgericht ihnen eigentlich nicht recht gegeben hat, aber natürlich im Ergebnis, weil es bei der Grundmandatsklausel bleibt. Die haben eher eben das Ergebnis gelobt, sowohl Gregor Gysi als auch Sarah Wagenknecht. Anders und schwieriger sieht das bei der Union aus. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, hat erstmal Freude und Genugtuung geäußert, hat von einer Klatsche für die Ampel gesprochen, hat den schönen Satz gesagt, das Bundesverfassungsgericht erkennt die Kraft und die Bedeutung Bayerns und der CSU an. Aber das bezieht sich natürlich alles nur auf diese Frage Grundmandatsklausel und 5%-Hürde. Gleichzeitig war eben dieser andere Teil, der ja die Jahre oder die vielen Monate der Diskussion eigentlich geprägt haben, die Frage der Zweitstimmendeckung, war ja eigentlich auch zentral. Und da hat Markus Söger tatsächlich angekündigt, eine unionsgeführte Bundesregierung würde das wieder korrigieren. Zitat, klar ist auch, sollten die Wähler uns in der nächsten Regierung sehen, werden wir dieses Ampelgesetz umgehend ändern. Das ist für die CSU eine Koalitionsbedingung für eine nächste Bundesregierung. Also die Diskussionen sind auch nach dieser Entscheidung möglicherweise noch nicht zu Ende.
Heißt also, nach der Reform ist eigentlich vor der Reform.
Das je nach Wahlergebnis und je nach Koalitionsvertrag könnte passieren.
Gudula, ich danke dir sehr, dass du uns das eingeordnet hast. Ich muss sagen, wenn ich dir zuhöre, dann denke ich immer, das ist so ein bisschen journalistisches Olympia, was du hier machst. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz weit oben.
Sagen wir so, das Wahlrecht ist eigentlich noch viel komplizierter und ich bin sehr froh, dass wir über die Details nicht reden müssen.
Gut, ich hoffe, heute Nacht kannst du ganz normal schlafen und träumst nicht davon.
Dankeschön.
Mach's gut, ciao, ciao.
Tschüss.
Und wo wir gerade bei Bedingungen für zukünftige Koalitionen waren, darum geht's jetzt auch, aber in den Ländern. Es stehen ja drei Landtagswahlen vor der Tür, in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Die AfD liegt überall gerade vorne und es stellt sich die Frage, welche anderen Parteien sich da vielleicht auch zusammentun könnten, als Bollwerk gewissermaßen. Kann man ja auch fragen, CDU, Bündnis Sarah Wagenknecht, geht da bei euch zum Beispiel was? Wagenknecht hat jetzt immerhin die Ansage gemacht, man werde sich nur an einer Landesregierung beteiligen, die auch bundespolitisch klar Positionen für Diplomatie im Ukraine-Krieg und gegen Kriegsvorbereitungen bezieht. So eben Wagenknecht. Wie das Bündnis Sarah Wagenknecht den Wahlkampf im Osten aufmischt, das kann uns Fabian Klaus ganz wunderbar erklären. Er ist Reporter für die Thüringische Landeszeitung und die Thüringer Allgemeine. Und jetzt am Telefon. Hi, schön, dass Sie hier sind.
Ja, schöne Grüße, hallo.
Über Waffenlieferung und über Diplomatie, da entscheidet ja keine Landesregierung. Warum würden Sie sagen, hat Wagenknecht das jetzt trotzdem zu einer Bedingung gemacht?
Naja, Wagenknecht stellt fest, dass sie gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo jetzt auch gewählt wird, Thüringen, wo ich jetzt herkomme, Sachsen und Brandenburg, eben, dass die Leute ja so ein Stück weit so eine Friedenssehnsucht artikulieren und immer wieder eben auch so eine gewisse Russlandfreundlichkeit ja nach außen tragen. Und dann ist eben Wagenknecht diejenige, die sich jetzt so als eine Art ja Friedensbotschafterin aufspielt. Natürlich ignorierend, das muss ich glaube ich dazu sagen, wer diesen Krieg in der Ukraine da vom Zaun gebrochen hat. Und sie nutzt so ein bisschen das, diese Angst der Leute hier vor Ort auch aus. Und deshalb sagt sie, das ist mir dann auch egal, ob Diplomatie bei der Thüringer Landtagswahl eine Rolle spielt. Wir machen das eben einfach zur Bedingung. Es ist ja auch das Wesen dieser Partei. Also machen wir uns da mal nichts vor.
Und diese Angst der Leute vor Ort, die erleben Sie auch im Wahlkampf. Also das spielt tatsächlich eine große Rolle. Das ist nicht nur so ein Phänomen, dass die Medien das immer sagen.
Nein, das erlebt man. Also wenn ich hier auf die Straße gehe, dann ist es ja oftmals so, dass die Leute mir sagen, da sind Kriegstreiber am Werk, da regieren Kriegstreiber. Ja? Und deswegen wähle ich bei der Wahl im September, da sagen die eben Wahl, ja? Da wähle ich BSW oder ich wähle AfD, weil die machen alles ganz, ganz anders. Das wird schlichtweg zum Teil auch ignoriert, dass wir in Thüringen sicherlich ganz, ganz wenig Einfluss darauf haben, ob dieser Krieg weitergeht oder ob der Krieg eben aufhört.
Mhm. Das heißt, Angst ist ein zentraler Faktor. Sarah Wagenknecht adressiert den auf eine gewisse Art. Wie reagieren denn jetzt die anderen Parteien im Osten darauf? Also das setzt ja auch auf eine Art mögliche Koalitionspartner unter Druck, oder?
Natürlich. Wenn ich jetzt mal nach Thüringen gucke, da haben wir die AfD, die jüngste Umfragen zufolge 29% hat und stärkste Kraft ist. Das ist, heißt insbesondere für die CDU ja, dass der CDU die Alternativen abhanden kommen. Mit der AfD will sie nicht, mit der Linken will sie auch nicht. Es gibt aus verschiedenen Gründen Unvereinbarkeitsbeschlüsse zu beiden Parteien. So, die SPD ist zu schwach. FDP und Grüne kämpfen darum, überhaupt wieder in diesen Landtag einzuziehen und das steht irgendwo um die 20%, sitzt der CDU also im Nacken. Das heißt, einzig realistische Machtoption hier in Thüringen für Mario Vogt, den CDU-Spitzenkandidaten, ist das Bündnis Sarah Wagenknecht mit Katja Wolf an der Spitze. So, und da muss Vogt sich irgendwann tatsächlich auch dazu verhalten. Das macht er mal mehr, mal weniger deutlich. Aktuell geht er her und sagt, Zuspitzung CDU-AfD, wir wollen stärkste Kraft werden und dann gucken wir mal. Ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass das BSW hier die CDU nicht mehr überholt und dann Vogt eben als stärkste Kraft oder als stärkster Partner in so Koalitionsverhandlungen reingeht und diese ganzen Sachen, ja, Krieg, Ukraine, Russland, das dann eben auch rauslassen kann in möglichen Verhandlungen. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage gerade.
In der Bundespolitik gibt es da andere Töne in der CDU. Das ist ja auch bekannt. Also der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat zum Beispiel jetzt gesagt, auf diese Bedingungen von Wagenknecht: Für uns als CDU muss klar sein, dass eine Zusammenarbeit auf jeder Ebene mit diesem Zitat Kreml-Ableger undenkbar ist. Das sieht man aber dann in der CDU zum Beispiel in Thüringen ja offenbar ganz anders, oder?
Ich zitiere mal Mario Vogt aus einem Podcast, der vor ein paar Tagen erschienen ist, in unseren Zeitungen TA, TLZ und OTZ, der gesagt hat, ich verbitte mir jegliche Einmischungen aus Berlin über die Dinge, die hier in Thüringen eine Rolle spielen, und über die Zukunft meiner Heimat entscheide ich als Thüringer schon selber. So, damit ist doch der Ton gesetzt.
Das heißt, Sarah Wagenknecht adressiert ziemlich clever diese Spaltung auch in der CDU und bringt die CDU da in die Bredouille.
Ganz genau. Vogt muss am Ende muss Vogt diese Linie auch durchhalten gegenüber Berlin. Das ist, glaube ich, die große Frage. Er macht das aktuell. Wie gesagt, stellt da diese Zuspitzung CDU-AfD in den Raum, will ganz, ganz wenig über BSW reden, wirkt bisweilen genervt, wenn man ihn schon wieder auf BSW anspricht. Und dann kommt ja hier in Thüringen noch dazu, das BSW hat hier mit Katja Wolf, also wirklich eine ehemalige linke Politikerin, die war 12 Jahre Oberbürgermeisterin in Eisenach, saß zuvor im Thüringer Landtag für die Linkspartei, wirklich eine angesehene Kommunalpolitikerin an der Spitze. Und ich will es mal so sagen, Vogt und Wolf, die beiden können auch ganz gut miteinander.
Mhm. Ja. Also insofern, glauben Sie, da könnte was sozusagen in Zukunft sich auch an Koalitionen bilden können?
Ja, das ist, da geht was. Also zwischen den beiden geht mit Sicherheit was, da bin ich mir sicher. Und am Ende wird natürlich die Frage sein, wie emanzipiert das BSW hier in Thüringen und wie frei Katja Wolf sowas auch entscheiden kann. Also nehmen wir es mal andersrum. Wir haben hier ein BSW in Thüringen, das ist ein Closed Job, 45 Mitglieder. Und wenn 45 Mitglieder am Ende über die Zukunft von Thüringen entscheiden, dann wird es nochmal spannend. Und Katja Wolf hat in der Vergangenheit immer wieder auch Richtung Berlin gedrängt, hat das auch öffentlich gesagt, sie will hier in Thüringen schon mal alleine über die Mitgliederaufnahme entscheiden, mehr Mitspracherecht haben. Dieses Mitspracherecht hat Thüringen aktuell nicht, das wird schon alles von Berlin entschieden, weil Sarah Wagenknecht eben ja noch diese Vergangenheit oder dieses Trauma der Vergangenheit von ihrer Aufstehenbewegung, die dann implodiert ist, einfach hat. Deswegen versucht die da noch die Hände drauf zu halten. Aber hier in Thüringen hat das BSW extremen Zulauf.
Wie relevant ist da die Vergangenheit tatsächlich? Also sowas, was Wagenknecht auch früher gemacht hat. Wagenknecht hat ja ein ziemlich gutes Standing. Sie kommt aus Thüringen. Haben Sie das Gefühl, die ist da wirklich jetzt gesetzt und der Star?
Naja, das BSW macht ja hier Folgendes, es plakatiert Sarah Wagenknecht Land auf Land ab, obwohl sie ja gar nicht zur Wahl steht. Also die Leute hier sehen die schon als den Star. Ich sage immer ganz, manchmal sage ich ganz, ganz salopp, als den Friedensengel, ja. Und da gibt es dann eben diesen Zulauf, ja, den begründe ich schon damit, mit dem, wie Sarah Wagenknecht eben auch aufgetreten ist in den letzten Monaten, ja, fast schon im letzten Jahr, würde ich schon fast sagen, ja. Das ist so.
Und Sie beobachten das ja schon länger. Wie mischt das Bündnis Sarah Wagenknecht denn sonst noch den Wahlkampf auf? Sie haben gesagt, da haben Sie einiges beobachtet, was vielleicht jetzt auch auf der Bundesebene gar nicht so besprochen wird, aber was Ihnen schon auch Sorge bereitet.
Naja, es war ja ganz interessant. Also erstmal ganz interessante Schilderung. Als es Anfang des Jahres war, das glaube ich, gab es eine Umfrage, wo dann das erste Mal eine Mehrheit aus drei Parteien möglich war, Linke, BSW und CDU, sodass dann der Ministerpräsident Bodo Ramelow, Spitzenkandidat der Linken, das natürlich dann auch ganz offensiv referiert hat und gesagt hat, so, also wir wollen wieder eine Mehrheitsregierung haben, und das geht, ja, ganz offensiv die CDU umgarnt. Auch plötzlich war das BSW gar nicht mehr so schlimm, was er am Anfang gar nicht so richtig ernst genommen hat. Dann wurde bekannt, dass Katja Wolf dann zum Bündnis Sarah Wagenknecht wechselt. Dann hat er ihren Ministerposten angeboten an seinem Kabinettstisch. Also da sind schon so ein paar Bewegungen drin gewesen, die doch bemerkenswert waren.
Und auch so Deals, ne? Also über die Landesgrenzen quasi hinweg.
Ja, das war ja zuletzt diese Geschichte, als Wagenknecht sagt, wenn wir als BSW in Sachsen den Kretschmer mitwählen, ja, den CDU-Ministerpräsidenten, dann möchte doch die CDU bitte auch als Juniorpartner hier einsteigen in Thüringen und möchte dann eine BSW-Ministerpräsidentin mitwählen, so wie er denn stärkste Kraft wäre, denn ja, das müssen wir dann am Wahltag mal sehen. Also so weit liegen ja BSW und CDU nicht auseinander. Das hat den Laden hier schon mächtig aufgemischt. Das hat aber auch, das muss man glaube ich auch nochmal dazu sagen, das hat aber auch die AfD ganz schön aufgemischt. Höcke hat ja Wagenknecht zunächst erstmal umgarnt und bei seinen Sommerfesten, er macht gerade so eine Sommerfeste-Tour durch Thüringen, ist da irgendwie jede Woche auf einem anderen Marktplatz und erzählt da Dinge, die ich jetzt hier einfach mal nicht wiederhole. Und arbeitet sich eben zunehmend auch am BSW ab. Also auch da ist eine gewisse Nervosität zu spüren.
Und was würden Sie denken? Also bleibt es dabei, dass die nicht miteinander arbeiten werden? Also beide Parteien haben ja ähnliche Positionen bei manchen Sachen, zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine. Da sagen die nein, sofortige Verhandlungen eben irgendwie auch mit Russland sagen die ja. Das heißt, da wäre ja eine Zusammenarbeit schon denkbar.
Also ich habe Katja Wolf, die Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin des BSW hier in Thüringen, in einer Sache immer sehr klar erlebt. Wenn es darum ging, eine Grenze zu ziehen zu Rechtsextremisten. Und die AfD ist in Thüringen als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Björn Höcke kann man, glaube ich, mit Fug und Recht einen Rechtsextremisten nennen. Und diesen Schritt wird Katja Wolf nicht gehen. Also hier in Thüringen wird es zwischen BSW und AfD keine Zusammenarbeit geben. Da bin ich mir jetzt einfach mal aus dem Erleben, wie ich Katja Wolf erlebt habe, die Landesvorsitzende ist sicher.
Mhm. Klare Ansage also von Ihnen. Jetzt haben wir noch gar nicht zum Beispiel über die SPD gesprochen. Kann man eigentlich sagen, die ist kaum noch existent? Also man kriegt die auch gar nicht so richtig mit im Wahlkampf?
Dass man die nicht richtig mitkriegt, kann man gar nicht sagen. Also die hat hier Land auf, Land ab ganz gut plakatiert. Der SPD-Spitzenkandidat ist ja im Hauptberuf Innenminister in Thüringen, hat also insofern doch durchaus viele, viele Felder, ja, auf denen er sich betätigt und wo er auch was zu sagen hat. Aber sie verfängt nicht so richtig. Also der Georg Mayer, der SPD-Spitzenkandidat, versucht das, der ist engagiert und versucht auch mit, sagen wir mal, kernsozialdemokratischen Themen zu punkten. Ja, also Mindestlohn rauf, gut, wird auch nicht in Thüringen entschieden, aber andere Geschichte. 500 Euro Weihnachtsgeld für kleine Renten, also er versucht da schon was, aber schafft es eben nicht so richtig, verfängt aktuell nicht so richtig, eben auch, weil der SPD natürlich auch eine, in Anführungsstrichen, ja, Gänsefüßchen mit Schuld an dem Versagen der etablierten Parteien in den vergangenen Jahren gegeben wird. Und insofern kämpft die SPD natürlich wirklich gerade mit ein bisschen mit der Todeszone, ne?
Ja, mit auch diesen einstelligen Ergebnissen, ne? Also
die SPD ist bei 7% gemessen worden zuletzt. Also arbeitet sich an die 5%-Hürde ran, aber von oben. Und ich glaube, die hatten 19, nageln Sie mich jetzt nicht fest, knapp über 8,2, 8,4%. Das war schon das schlechteste Ergebnis, was die altehrwürdige Sozialdemokratie in Thüringen jemals zustande gebracht hat. Und dass es noch schlechter gehen könnte, zeigen ja jetzt die Umfragen.
Mhm. Wenn Sie jetzt auch mit Leuten sprechen in dieser Zeit, Sie sind ja viel unterwegs in Thüringen, haben Sie ein Bauchgefühl, wie nachhaltig diese Erfolgswelle vom Bündnis Sarah Wagenknecht sein wird?
Ja, jetzt gucke ich kurz mal unter meinen Schreibtisch, nehme die Glaskugel hoch. Nein, macht Spaß.
Ja. Das ist genau so eine Frage, haben Sie genau richtig benannt.
Genau, also ich mache mal anders. Wir waren uns in der journalistisch-politischen Blase ja immer sicher, dass die AfD bei 10% ausmobilisiert war. Dann war sie bei 10%, dann haben wir gesagt, na maximal 20%. Dann war sie bei 20%, waren wir uns wieder sicher, dass sie ausmobilisiert ist. Jetzt ist sie bei 25%, teilweise 30, ist ja auch schon über 30% gemessen worden. Und so eine ähnliche Geschichte ist das auch mit dem BSW. Ja? Also ich halte da durchaus auch ein Ergebnis irgendwann um die 30% für möglich. Wer immer gesagt, sobald das beim BSW mit Programm und Personal konkreter wird, verschwinden die wieder in der Versenkung. Das hat sich auch nicht bestätigt. Also mit Blick auf die Thüringer Landwahl würde ich sagen, werden die irgendwo zweistellig im 20er-Bereich reinkommen. Das wäre jetzt erstmal so meine Prognose. Und viel weiter nach vorne zu gucken, wow, das traue ich mir an der Stelle auch nicht zu, weil wir müssen ja auch sagen, wenn in einem halben Jahr gibt es Verhandlungen in der Ukraine, der Krieg wird irgendwie beendet und dann ist es am Ende Sarah Wagenknecht gewesen, die immer für Diplomatie geworben hat und dann erlebt die möglicherweise nochmal einen Höhenflug, auch hier in Thüringen, obwohl wir natürlich gar nicht über Krieg und Frieden in Thüringen entscheiden. Also das ist wirklich Glaskugel, wo ich sage, schwierig, das jetzt seriös zu beurteilen.
Ja, aber der erste Teil, der war ja schon ein solider Blick in die Glaskugel, würde ich mal sagen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute so spontan auch die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Fantastisch, danke.
Sehr gerne.
So, ich hau dann mal rein für heute. Wenn ihr Anregungen oder Hinweise habt, dann könnt ihr die gerne schicken an dertag@deutschlandfunk.de. Barbara Schmidt-Matern hat die Redaktion heute gemacht. Ich bin Steffi Rode, ich habe das Ganze hier gehostet. Und wir sagen danke und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.